Maranatha. Ich sehe, ihr habt das Lied 187 gut gelernt. Jedes Mal, wenn ich komme, wünsche ich mir dieses. Aber vor 4, 5 Jahren, als ich das erste Mal hier war, da habe ich höchstens 4 oder 5 Stimmen gehört. Sonst habe ich es alleine gesungen. Aber jetzt kam es mit voller Kraft. Amen. Preist den Herrn dafür. Gut, bevor ich anfangen will, möchte ich mich kurz vorstellen, weil ich sehe ein paar neue Gesichter unter euch, die ich das letzte Mal nicht gesehen habe. Mein Name ist Dominik, der Nachname Schmetto, und ich komme aus der Gemeinde Nürnberg-Marienberg und habe 3 Kinder. Ja, ich bin Adventistenkind, von meiner Großmutter gleich als Baby zu sich geholt, und in dieser wunderbaren Lehre des Wortes Gottes bin ich unterrichtet worden. Dem Herrn sei es Dank dafür. Ich werde es erst einmal in der Ewigkeit erfahren, was das für ein Segen ist, wenn man von Mutter oder von Kindesbeinen an im Wort Gottes unterrichtet wird. Auch wenn natürlich dann die schlimme Zeit kommt mit 15, 16, 17, wo man denkt, man weiß alles besser. Dennoch bin ich so dankbar, dass ich es von Baby auf an gleich lernen durfte. Gut, ich habe heute leider ein schweres Thema mitgebracht. Ein Thema, was man in der Adventgemeinde so kaum noch mehr reden sollte. Denn am Ende wird doch immer alles gut. Aber ich habe heute ein Thema mitgebracht, was mir persönlich ganz schwer am Herzen liegt. Und vielleicht, wenn der Gemeindeleiter hier nicht hinguckt, der eine oder andere auch im Herzen sagt, du Dominik, ich habe das gleiche Problem. Meine Frage ist, hat meine Liebe und mein Glaube zu Jesus Bestand? Wird er Bestand halten bei den Gefahren, die am Ende der Zeit kommen? Nicht die ich jetzt habe, sondern wird er bestehen, wenn das große Ganze sein Ende entgegenkommt. Und was es damit auf sich hat, werden wir jetzt erfahren. Und ich darf euch bitten, wem es möglich ist, nochmal mit mir niederzuknien, damit wir wirklich Jesus Christus hier in unsere Mitte einladen, dass es er ist, der dich heute berührt, nicht ich, denn ich bin ein sündiger, widerlicher Mensch, sondern dass Jesus Christus persönlich heute zu dir jetzt spricht. Lieber Vater im Himmel, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich hier in dieser Gemeinde Oberasbach sein darf. Ich bitte dich von ganzem Herzen bei diesem Thema, dass ich niemanden auf die Füße trete, sondern dass du es bist, der in das Herz wirkt. Dass du es bist, der ins Herz kommt. Amen. Bitte, lieber Vater, helf du, dass ich dir nicht im Weg stehe. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Okay, wir beginnen mit dem ersten grausamen Text. Ja, ich sage es wieder nochmal mit dem grausamen Text. Offenbarung, Kapitel 6. Offenbarung Kapitel 6 ist kein Schönheitsvers, er gewinnt definitiv keinen Schönheitspreis. Offenbarung Kapitel 6, und dort wollen wir, damit wir den Zusammenhang besser verstehen, ab Vers 14 lesen. Wobei 14 und 15 nicht unser Thema ist, sondern nur des Zusammenhanges willen möchte ich den Text lesen. Offenbarung 6, Vers 14 bis 17. Da sagte Johannes, und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel wurden von ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns, und wer vermag zu bestehen? Spätestens hier, wobei ich überzeugt bin, dass es schon vorher sein wird, aber spätestens hier merkt die Welt, dass es kein Friedensreich geben wird. Spätestens hier merken sie, Friede hat keinen Bestand gehabt. Es passiert hier auch die größte Gebetsgemeinschaft, die je passiert ist auf Erden, nur leider nicht an Gott, sondern an Berge. Doch was dieser Text so verblüfft ist, da gibt es niemanden, der vielleicht denkt, Mensch, ich habe nicht an diesen Jesus geglaubt, aber ich habe immer diese Lehren bekommen von den Protestanten, dass Gott doch alle Menschen liebt, dass Gott doch jeden Menschen in den Himmel nimmt. Wo sind diese Menschen da? Kein einziger ist da. In der Bibel kommt noch 5-mal die Frage vor, wer mag bestehen? Immer im Zusammenhang von dem Tag des Zorns. Kannst du bestehen? Gucken wir mal. Wir wollen uns erstmal den Text anschauen, von wo dieser Text denn überhaupt kommt. Vielleicht gibt es den einen oder anderen hier, der sagt, Mensch, Dominik, mit Offenbarung habe ich eher ein Problem. Das sind alles immer Bilder für mich. Wer weiß, ob die Auslegung richtig ist. Komm, wir nehmen den Text her, von wo es Johannes nimmt. Jesaja Kapitel 2. Dort die Verse 19 bis 21, nur damit wir es merken, dass wir auf dem sicheren Boden sind. Jesaja Kapitel 2, Vers 19 bis 21. Da wird man sich in Felsenhöhlen und in Erdlöchern verkriechen vor dem Schrecken des Herrn und vor der Pracht seiner Majestät, wenn er sich aufmacht, die Erde zu schrecken. An jenem Tag wird der Mensch seine silbernen Götzen und seine goldenen Götzen, die man ihm zum Anbeten gemacht hat, den Spitzmäusen und Fledermäusen hinwerfen und sich in die Felsspalten und Steinklüfte zu verkriechen vor dem Schrecken des Herrn und vor der Pracht seiner Majestät, wenn er sich aufmacht, die Erde zu schrecken. Lasst ab vom Menschen, in dessen Nase nur ein Hauch ist. Denn wofür ist er zu achten? Also alles, was ihnen lieb und teuer war, das warfen sie jetzt plötzlich ganz freigebig weg. Doch dass Jesus allein Sünden vergeben kann, das hatten sie nicht zum Mittelpunkt ihres Lebens gemacht. Dass durch Jesus allein Versöhnung mit dem Vater möglich ist, hatten sie auch nicht zum Mittelpunkt gemacht. Doch die Frage, was ist das für eine Zeit? Dass es so gar niemanden auf der anderen Seite gibt, der sagt, ich nehme mein Herz in die Hand. Ich probiere mal diesen gnädigen Gott trotzdem zu bestehen. Bevor wir auf die Frage eingehen, was es für eine Zeit ist, wollen wir die große Machtentfaltung vielleicht nur im Kleinen anschauen. Weil vielleicht gibt es hier jemand unter uns, der meint im Herzen, vielleicht hätte ich ja auch widerstanden. Vielleicht hätte ich auch widerstehen können. Es gibt nicht so viele Texte, wo so eine Machtentfaltung vorkommt, aber ich habe doch zwei Texte gefunden. Matthäus Kapitel 28, Vers 2. Wir kennen den Zusammenhang. Die armen römischen Soldaten hatten was für einen Auftrag? Das Grab Jesu zu bewachen, damit er ja nicht geklaut wird, oder? Wie viele Soldaten waren es? Einer, zwei? Eine ganze Legion. Matthäus Kapitel 28, Vers 2. Ihr kennt den Vers zu gut. Ich will mich gar nicht lang aufhalten. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Also Gott hat es anscheinend mit Erdbeben, oder? Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und sie wurden alle wie tot. Vielleicht denkst du dir, ich bin kein römischer Soldat. Ich gehöre zum Volk Gottes. Natürlich bleibe ich da stehen. Es kommt noch einmal Gottes Machtentfaltung vor, nur mit der Besonderheit, dass Schwester Weid bei diesem Vers sagt, es gab noch nie Zeiterschaffung des Menschen eine größere Machtentfaltung wie da. Am Gesetz, bei der Gesetzesverkündigung am Sinai, wo Jesus auf den Sinai kommt und seine Gebote dem Volk geben möchte. Aber er hat Vorkehrungen getroffen. Er hat zu dem Volk gesagt, sie dürfen nur bis am Rand des Berges kommen. Wer weitergeht, ist sofort Mause tot. Mit anderen Worten, da ist so viel Abstand dazwischen, da passiert nichts. Schauen wir mal, was da passiert. 2. Mose 20, Vers 18. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Gottes Volk antwortet hier. Wir wissen auch, was passiert ist, als dann Mose runterkam. Konnten sie ihm dann einfach in die Augen schauen und sagen, hallo Mose? Er hat geleuchtet. Sie konnten ihn nicht mal angucken. Könnt ihr euch vorstellen, mit was für einer Machtentfaltung dann Jesus kommen wird, wenn er nicht nur den Stein wegheben möchte? Wenn er nicht nur sein Gebote verkündigen will, sondern wenn er die befreien will, die die 10 Gebote treu beachtet hatten vor denen, die seine Gebote beschmutzt hatten. Können wir uns das nur annähernd vorstellen? Jetzt will ich die Machtentfaltung verlassen und zu dem Text kommen, der uns jetzt weiterhilft. In aller Welt, was für eine Zeit wird das sein da? Und ich bin gewiss, Geschwister, dass ihr den Text so wahrscheinlich noch gar nicht erzählt bekommen habt, weil es ein Text ist, den man oft eigentlich in der Gemeinde schon gar nicht mehr sprechen sollte. Jesaja wieder Kapitel 2, das mit den Felsklüften. Wir sehen, wir sind in der gleichen Verbindung. Und auch ich bin ehrlich, ich erschrecke jedes Mal bei diesem Vers, dass Gott sowas aufschreiben lässt. Jesaja Kapitel 2, Vers 6. Ja, du hast dein Volk, das Haus Jakob, Und jetzt kommt das Wort, wie heißt es?
Stoßen.
Ich habe gedacht, Ende gut, alles gut. Ich habe gedacht, alles passt am Schluss. Nee, hier steht deutlich, du hast dein Volk, das Haus Jakob, aufgegeben. Aber warum? Wollen wir wenigstens eine Begründung hören? Warum? Was ist denn am Schluss? Denn sie sind voll von Wahrsagern aus dem Osten. Helft mir mal, wer kam aus dem Osten? Welche Wahrsager kamen denn aus dem Osten? Es waren die Babylonier. Die Babylonier kommen zu Gottes Volk und der Jesaja muss sagen, sie sind voll von ihnen. Nicht eine, nicht zwei. Sie schreibt voll. Kannst du dir wirklich vorstellen, dass am Ende der Zeit religiöse Menschen voll von Wahrsagern sind? Achtung, nicht von Atheisten, nicht von Kriminellen. Wir reden hier vom religiösen Volk. Es geht an das Haus Jakob. Nicht an Atheisten. Dass das Volk Gottes mit Wahrsagern aus dem Osten Gemeinschaft hatten? Der Text wird schlimmer, Geschwister. Und sie sind Zauberer wie die Philister. Helft mir mal, von wo kommen jetzt die Philister her? Also die Babylonier kommen vom Osten. Von wo kommen die Philister? Vom Westen. Der Wolfgang hat es richtig gesagt. Aber was passiert denn, wenn jetzt die vom Westen kommen und die vom Osten? Das heißt, das Volk Gottes hat sich vermischt. Und Achtung, ich sage es nochmal, da steht nicht, dass da ein Zauberer ist, da hast du nicht aufgepasst, der ist plötzlich unter deinen Reihen geraten, da hast du nicht Obacht gegeben. Die Bibel schreibt voll. Kannst du wirklich dir vorstellen, dass am Schluss der Spiritismus an der Tagesordnung in dem Volk ist? Können wir jetzt verstehen, warum sie ihre Götzen, die man ihnen zum Anbeten gegeben hat, den Mäusen vorwirft, weil sie hatten ja nichts anderes. Wo ist dein Mittelpunkt? Was würdest du wegwerfen, wenn Jesus kommt? Das Volk hat sich als Maßstab die heidnischen Bräuche von Babylon und von den Philistern als Vorbild genommen und sich vermischt. Komm, wir lesen einen Text, ob das wirklich so stimmt. Offenbarung Kapitel 18, Vers 2. Es ist nie gut, wenn man immer nur auf einen Text baut. Offenbarung 18, Vers 2. Da ist der letzte Aufruf, an Gottes Volk rauszugehen. Aber von was? Nicht von der Welt. Weil Gottes Volk würde nie in der Welt sein. Sondern von dem System, was da vorherrscht. Ja, es ist ein hochreligiöses, kein atheistisches System. Offenbarung 18, Vers 2. Und er rief mit starker Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große. Sie ist eine Behausung von Dämonen geworden. Nicht einer, nicht ein Dämon. Und ist ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Ihr kennt alle einer der ersten Visionen von Ellen White in Erfahrung und Gesicht. Ich lese es vor, ihr kennt es auswendig, was sie schreibt über diese Gefahr des Spiritismus. Ich sah, mit welcher Schnelligkeit sich diese Verführung ausbreitete. Ein Eisenbahnzug wurde mir gezeigt, der mit der Schnelligkeit des Blitzes dahinfuhr. Der Engel gebot mir, aufmerksam zuzusehen, und ich richtete meine Augen auf den Zug. Es schien, als ob die ganze Welt darauf wäre, doch dann zeigte er mir den Zugführer, der stattlich und schön aussah und auf den alle Reisenden blickten und ihm die Ehre erwiesen. Ich war verwirrt und fragte meinen begleitenden Engel, wer ist denn dies? Er antwortete, es ist Satan, er ist der Zugführer in der Gestalt eines Engel des Lichtes. Er hat die Welt gefangen genommen und sie sind in kräftige Irrtümer dahingegeben, dass sie der Lüge glauben und verworfen werden. Kommt, wir wollen nochmal nachdenken, weil es gibt bestimmt Kritiker auch hierin. Gibt es denn sowas schon mal, dass Gott sein Volk befreien wollte, so wie in Offenbarung 6, und dass der Spiritismus voll dagegen ist? Gab es sowas schon mal, dass wir hier den letzten Kritiker, der hier in dem Raum ist, den Mund zumachen können und sagen können, ja, die gleiche Parallele haben wir? Ägypten. Danke, liebe Schwester. Wir können es kurz aufschlagen, aber ja, es nur kostet viel Zeit, aber ich lese ihn trotzdem vor. 2. Timotheus. Erstmal der Vers 1. Und dann den Vers 8. 2. Timotheus 3, Vers 1 und Vers 8. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen, Achtung, wir sind wieder im gleichen Zusammenhang, die letzten Tage, bevor Jesus wiederkommt, also nicht irgendwann, schwere Zeiten eintreten werden. Vers 8. Auf die Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben, unbewehrt. Was ist denn passiert? Der Mose ging zum Pharao, hat gesagt, lass Gottes Volk ziehen. Und schau, was ich dir jetzt zeige, vergisst du nie. Er nahm seinen Stab und was macht er? Er nahm und warf ihn auf den Boden. Aber Geschwister, was passiert jetzt? Was macht der Pharao? Der kriegt einen Lachkrampf. Er hat gesagt, du, das kann ich doch auch. Bist du dafür extra zu mir gekommen? Und dann rief er, wen rief er? Rief er irgendwelche einfachen Ägypter? Er rief sein. Sager und Zauberer, danke dir. Und sie machten das Gleiche. Wir wissen natürlich, dass das keine echten Schlangen waren, denn Satan kann kein Leben hervorbringen. Ist unmöglich. Aber fürs menschliche Auge waren das Schlangen. Die sahen genauso aus, die haben genauso gerochen, die haben sich genauso bewegt. Nur damit er ja Gottes Volk nicht ziehen lässt.
Aber der Stab hat uns verschlang die ganzen Schlangen.
Danke dir. Wir können 2. Thessalonicher 2, Vers 9 aufschlagen noch, damit wir merken, was das ist. 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, Achtung, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Also, Satan versucht alles, um dich wegzubringen. Und dafür braucht er den Spiritismus. Doch jetzt, um mal zu gucken erstmal, was hat denn Jesus gemacht hier, als er auf dieser Erde war? Er hat Menschen, was hat er am meisten gemacht? Menschen? Geheilt, danke. Geschwister, ich bin ganz ehrlich, ich habe Angst vor dieser Zeit. Weil jetzt fangen wir das Lachen an als Adventisten, wenn wir hören, dass bei den Charismatikern irgendwelche mit dem Rollstuhl angeblich zum Altar gingen und ohne Rollstuhl wieder runter. Aber Geschwister, am Ende der Zeit wimmelt es nur von falschen, kranken Auferstehungen. Und da habe ich Angst, was machst du, wenn du einen Jungen hast, der Diabetes hat? Du Tag ein, Tag aus von der Apotheke abhängig bist und gibst ihm dieses Gift, damit er leben kann. Und plötzlich kommt jemand und macht so. Und er hat erstmal dem Augengemäß nach keine Probleme, die Werte passen. Er sagt, schmeiß dein Insulin weg, brauchst nimmer. Und dann kommt ein Gemeindeleiter und sagt, ey, das ist der Feind. Aber du siehst deinen eigenen Jungen, wie er bumpelt, gesund da ist. Zumindest wirkt es erstmal so. Du hast keinerlei Begründungen, das anzuzweifeln. Oder stell dir vor, dein Ehepartner ist kurz vorm Tod, Krebs, keine Ahnung, AIDS, egal was, stell dir irgendwas vor. Und dann kommt jemand und macht und dein Auge verrät dir, der ist gesund. Ob der in 3 Monaten die Krankheit noch schlimmer hat, das siehst du jetzt in dem Moment nicht. Du musst dich jetzt entscheiden, nimmst du das an, das Wunder, glaubst du ja, nein. Was hat Gott noch benutzt? Was hat Jesus noch gemacht hier auf der Erde, um zu zeigen, dass er der wahre Sohn Gottes ist?
Er hat Tote vom Leben zum Leben erweckt.
Danke dir, lieber Bruder. Doch bei dem Wunder ist noch was anderes. Da setzt Gott bei diesem Wunder noch eins drauf. Indem, weil er wusste, dass die römischen Soldaten jetzt die Lügen erzählen, dass die Jünger bei Nacht natürlich den Stein weggerollt haben, als wenn es ein Kügelchenstein wäre. Aber Gott hat auch dafür Vorsorge getan. Was passiert denn plötzlich, als Jesus auferstand? Was ist denn passiert? Erdbeben. Gut, Erdbeben, Geschwister, habt ihr natürlich vollkommen recht, aber ganz ehrlich, wir haben schon so viele Erdbeben in der Bibel gelesen. Das eine oder andere tut uns jetzt vielleicht noch nicht aus der Bahn werfen, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ja? Aber was war das viel größere Zeichen wie das Erdbeben? Was ist passiert? Was hat sich plötzlich geöffnet? Die Gräber. Die Gräber haben sich geöffnet und wer stand da auf? Stand da ein Ahab mit der Isabel auf?
Nein. Die gerechten Toten. Die gerechten Toten standen auf als Bestätigung für den Sohn Gottes, dass er auferstanden ist.
Mit anderen Worten, wenn ihn die Jünger geklaut haben, warum steht dann ein XY vor dir, den du aus der Bibel kanntest? Glaubt ihr nicht, dass Satan dieses Wunder zu seiner Bestätigung am Ende der Zeit auch benutzen wird? Doch wie reagierst du, wenn du plötzlich deinen verstorbenen Sohn, deine verstorbene Tochter plötzlich im Rewe siehst oder in irgendeinem Gottesdienst, der woanders ist? Und die Leute sagen dir, komm, wenn du nicht glaubst, brauchst du bloß hingehen. Und er spricht mit der gleichen Stimme. Der verhält sich so wie dein Sohn oder deine Tochter oder deine Ehefrau oder egal den, wo du selbst bei der Beerdigung dabei warst. Geschwister, das ist kein Spaß, das ist mir vollkommener Ernst. Das ist die Zeit, wo der Spiritismus die höchste Power hat. Ich weiß, wir hören nichts davon, klar. Da heißt es Anfang gut, Ende gut, alles gut. Ja, okay, ich wünsche es euch. Aber ich habe da schon meine Frage, wird mein Glaube da Bestand haben? Werde ich wirklich mehr glauben, wie das meine Augen es sehen? Wir wissen von Schwester Wald, dass es dann auch, was Jesus noch gemacht hat, Menschen zum Glauben zu erwecken, wird auch Satan kopieren kurz vorm Spätregen. Er wird falsche Erweckungen in den anderen Kirchen bringen. Wie antwortest du dann, wenn deine Pastoren sagen, seht ihr, wir haben doch immer gesagt, unsere Nachbarkirchen sind gar nicht so schlecht. Da habt ihr sie doch, schaut mal, wie toll sie sind. Und du schaust rüber und denkst, boah, die werden immer mehr, die beten plötzlich, zumindest sieht es so aus, ja. Wirst du den Betrug erkennen? Und die letzte Verführung, der Gag schlechthin, verzeiht mir dieses widerliche Wort, können wir nachlesen in 2. Korinther Kapitel 4, ihr kennt es aber auch auswendig. Finde ich die Stelle gerade nicht. 2. Korinther 4. Nee, bringe ich jetzt nicht hin. Wo es heißt, dass Satan selbst am Schluss verkleidet als Engel des Lichts kommen wird. Geschwister, auch hierin, um den letzten Kritiker hier in den Reihen zum Schweigen zu bringen, gab es sowas schon mal, dass ich sagen kann, naja, komm nicht mit Märchen daher. Gab es schon mal, dass Satan sich als Engel des Lichts verkleidete? Dass ich einfach sagen kann, okay, in Zukunft wird es eh anders sein, aber dass ich mir es schon mal vorstellen kann, wie es ungefähr aussehen könnte. Hat jemand eine Idee? In der Wüste. Als Jesus in der Wüste war, da kam er als Engel des Lichts, ganz besorgt um Jesus und sagte, du hast Hunger. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch aus den Steinen Brot. Aber wann kam der Satan in Engel des Lichts? Am ersten Tag? Am zweiten? Am Schluss, wo du kurz vor dem Tod warst. Keine Ahnung, wie viele Ärzte Jesus noch bescheinigt hätten. Vielleicht hätte er noch 2 Tage geschafft, vielleicht 3 Tage, dann wäre vorbei gewesen. Keine Ahnung, wissen wir nicht. Hast du so einen Glauben, dass wenn du 40 Tage nichts isst, dass du sagst, ich weiß, dass mir mein Gott zu essen geben wird. Am ersten Tag habe ich den Glauben auch noch, Geschwister. Hast du den Glauben am 40. Tag noch? Ich möchte einen Vers, ein Zitat von Schwester Weid lesen, was eigentlich auch ganz selten noch vorkommt. Da schreibt sie, die Zeit der Not und der Angst, die vor uns liegt, erfordert besonderen Glauben, einen Glauben der Müdigkeit, Verzögerungen und Hunger ertragen kann. Einen Glauben, der nicht schwach wird, auch wenn er schwer geprüft wird. Wer nicht willens ist, sich selbst zu verleugnen, sich vor Gott zu beugen und lange und ernstlich zu beten, der wird auch den Segen nicht erlangen. Geschwister, durch den Spiritismus hat auch Satan unser erstes Menschenpaar zu Fall gebracht. Menschen, die keine sündige Natur hatten. Das muss man sich mal vorstellen. Die keinen Hang zum Bösen hatte. Da hat es einfach nur gedarf, dass eine Schlange plötzlich was konnte? Reden konnte. Ja, natürlich, die Frucht sah auch noch lecker aus. Keine Frage. Aber es war dieses Unnatürliche, dass ein Tier reden kann. Das hat die Eva schon mal so beeindruckt, dass sie an dem Baum zumindest blieb und nicht wieder wegging. Wer jetzt immer noch glaubt, dass das Ende der Zeit ein Spaziergang ist, dem kann ich noch Offenbarung Kapitel 3, Vers 10 an die Hand legen. Ich weiß, da geht es nicht um unsere Gemeinde, sondern um die Gemeinde Philadelphia. Aber da gibt Jesus ihnen ein Rat, beziehungsweise kein Rat, sondern er schützt sie vor was. Offenbarung Kapitel 3, Vers 10. Da sagt Jesus, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Aber vor was denn? Vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich denke, jetzt braucht man nicht mehr diskutieren, um welche Zeit wir da reden. Angenommen, du fällst Satan nicht rein auf Krankenheilungen, auf falsche Erweckungen, auf Tote, die mit der gleichen Stimme sprechen wie der Verstorbene selbst. Angenommen, dein Glaube ist stark genug, um das zu widerstehen. Dann habe ich jetzt einen Text für euch, wo ich gemerkt habe, ich habe den Glauben nicht. Diesen Glauben besitze ich nicht. Denn wenn Satan all diese Verführungen macht und du standhaft bist, dann gibt es nur noch einen Text. Und da habe ich gemerkt, hoppla, da passt bei mir was nicht. Lukas Kapitel 12. Lukas Kapitel 12, da spricht Jesus zu Freunden. Also der Text ist sogar nicht für jeden gedacht, sondern für Freunde gedacht. Also wenn du sagst, ich bin kein Freund Jesu, dann brauchst du den Text jetzt auch nicht aufschlagen. Lukas Kapitel 12, Vers 4 und 5. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, und nach diesem aber nichts weiter mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Mit anderen Worten, wenn alle Verführung keine Chance bei dir hat, dann setzt Satan alles auf eine Karte. Wir kennen es durch die Offenbarung. Er benutzt Zwang und Druck auf dein eigenes Leben. Wenn alles standhält, wenn alles, wenn du stehst wie eine Eins, Halleluja dafür, preis den Herrn, dann gibt es nur noch eine Möglichkeit für Satan. Dein Leben ist in höchster Gefahr. Doch der Bibeltext sagt mir deutlich, Menschenfurcht schließt Gottes Furcht aus. Das heißt, wenn ich vor Menschen dann Angst habe, kann es passieren, dass du die Furcht Gottes, Klammer auf, erste Engelsbotschaft, Klammer zu, auch abbrichst. Versteht ihr, was ich meine? Dass du aus Angst, um dein Leben natürlich zu behalten, das größte Gut, was Gott dir geschenkt hat, keine Frage, dass du dann bereit bist, doch einzulenken, doch Kompromisse zu machen. Denn Gottesfurcht und Menschenfurcht, beides gleichzeitig, ist nicht möglich. Einer muss bei dir die größere Achtung oder die größere Autorität bei dir haben. So, jetzt kommen wir zu dem Schönen. Was mache ich, wenn ich erfahren habe, hoppla, Herr Jesus, ich habe diesen Glauben nicht. Ich brauche nichts vorspielen aus meiner Gemeinde. Wenn ich ehrlich zukomme und sage, Herr, ich kann jetzt noch 30 Kindersabbatschule und noch mal 30 Predigten. Ich habe diesen Glauben nicht. Was kann ich machen? Es ist nicht schön, dass unser Herr Jesus dafür Vorkehrungen getroffen hat. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 18. Sagt Jesus zu seiner Gemeinde Laodicea. Offenbarung 3, Vers 18. Ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Habt ihr was gemerkt? In dem Text steckt eigentlich ein kleiner Widerspruch drin. Jesus nennt wie seine Gemeinde Laodicea, wie ist sie? Vers 17. Arm. Jesus sagt, ihr seid arm. Aber in dem nächsten Vers sagt er, ich soll von ihm was kaufen. Ja, Moment mal, wenn ich arm bin, kann ich doch nichts kaufen, oder? Merken wir, da merken wir schon, es kostet mich nichts Materielles. Sonst wäre der Text der Witz. Wenn ich arm bin, kann ich nichts kaufen. Aber warum benutzt Jesus das Bild mit dem Kaufen? Und das noch viel Schlimmere, ich weiß, wie stellt sich Jesus der Gemeinde Laodicea vor? Als ein Kaufmann. Kann es sein, dass Gottes Gemeinde ein Kaufhaus geworden ist? Wo Händlergeist, Materialismus vorherrscht, dass Jesus sich ihnen als ein Kaufmann zeigen muss. Aber nochmal, gab es sowas auch schon mal in der Geschichte, dass wir jeden Kritiker auch wieder sagen können, stopp, Das gab's schon mal sowas, dass Jesus irgendwo hingehen musste und alles wegräumen musste und das Geld ist nur so runtergefallen.
Die Tempelreinigung.
Wie oft passierte die? Zweimal am Anfang seines Dienstes und am Ende seines Dienstes. Jetzt haben wir aber immer noch das Problem, was bedeutet kaufen? Wollen wir mal Jesaja 55 anschauen. Jesaja 55, ich denke, ist bekannt. Jesaja Kapitel 55. Jesaja 55, Verse 1. Bis 3. Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt und kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was sich nicht sättigt? Hört doch auf mich, und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Merkt mir jetzt, was kaufen bedeutet? Hat damit nichts zu tun. Aber das Bild kaufen benutzt Jesus aus Absicht, weil kaufen heißt genau das Gegenteil von einem anderen mit Zwang überstülpen. Also nicht das, was Satan versucht mit seiner Wunde, dich in eine Ecke zu locken, und wenn das nicht klappt, dann zwingt er dich. Jesus ist fern von diesem. Jesus benutzt das Bild eines Kaufens. Aber bei diesem Kaufen ist genau ein Problem. Wann kaufst du was? Wenn du glaubst, dass ich das brauche, oder? Hier ist das Problem. Ich meine, würdest du einen Pulli kaufen, wenn du 15 schon im Schrank hast? Ich habe die Frage mal in der Gemeinde Marienberg gestellt. Da stand eine Schwester auf, hat meint, leider ich schon. Es war recht süß. Ja? Aber jetzt rein vom Verständnis. Wenn ich was nicht brauche, würde ich es normalerweise auch nicht kaufen. Hier ist das Problem. Du kannst bei Jesus nur Gold, was den Glauben deutlich ausmacht, kaufen, wenn du überzeugt bist, dass du ihn brauchst. Wenn du sagst, ich brauche ihn nicht, weil ich gehe jede Woche in die Sabbatschule. Ich brauche ihn nicht, weil ich gebe Zehnten. Ich brauche ihn nicht, weil ich bin sündlos. Ich brauche ihn nicht, weil ich bin auf der richtigen Seite. Ihr kennt die Begründungen alle. Ja, dann wirst du den Glauben auch nicht kaufen können. Das ist unmöglich. Wenn du aber sagst, ich habe diesen Glauben nicht. Ich habe ihn schon schwer, wenn noch gar nicht der Spiritismus am Höhepunkt gelangt ist. Wie wenig werde ich ihn dann erst haben, wenn ich es mit meinen Augen sehe? Dann ist der Rat des treuen Zeugen, kauf jetzt bei Jesus. Aber es kostet dich dein ganzes Ich, deine Hilflosigkeit, deine Leistungsgedanken. Die musst du ihm alles als Gegenleistung geben. Was noch traurig ist bei der Gemeinde Laodicea, dass ein Wort vorkommt, was bei keiner anderen Gemeinde vorkommt. Es ist eigentlich traurig, dass Jesus mir das so deutlich sagt. Denn bei jeder Gemeinde, oder entschuldige, bei fast jeder Gemeinde heißt immer, tue Buße. Aber bei der Laodicea-Gemeinde kommt noch was dazu. Da heißt es, und tue eifrig, also Vers 19, wer mitlesen will, tue eifrig Buße, also beeil dich, mach schnell, sei dauerhaft. Weiß nicht, vielleicht wenn jemand einen Duden hat und eifrig mal googelt, vielleicht kommen da noch mehr Bedeutungen wie standhaft, beeil dich, halt aus, mein's ernst. Ja, das würden wir alles mit dem deutschen Wort eifrig. Also nicht einfach tu Buße, das wäre schon schön. Aber Gott sagt, Jesus sagt, tue Buße eifrig. So ein Glaube, den Jesus dir schenken möchte, der zeigt sich nicht hierin, sondern der Wolfgang hatte heute eine sehr schöne Geschichte. Aber ich habe jetzt die Zeit nicht, sie zu erzählen, vielleicht kann es er euch mal erzählen. Wo andere wirklich nachdenken und sagen, wow, der nimmt sich die Zeit dafür, der ist anders. So ein Glaube hinterlässt Spuren, Geschwister. Ja, und wenn es sein muss, wird so ein Glaube auch am Schluss bestehen. So ein Glaube wird sogar sein, dass du im Gefängnis singst und der glücklichste Mensch bist, auch wenn du es dir jetzt gar nicht vorstellen kannst. Versteh den Text aus Apostelgeschichte auch nicht. Wie kann der Apostel das Singen anfangen, wenn deine Füße im Holzblock sind? Das wissen wir nicht. Aber wir haben auch Beispiele außerhalb der Bibel. Bei Jan Hus, der das Singen anfängt, als er verbrannt wird. Das ist unmöglich. Aber wir haben geschichtliche Hintergründe, die es bestätigen. Und das auch der Grund ist, warum viele gesagt haben, ich möchte auch so einen Frieden wie dieser Mann. Ich habe in der Bibel dann geguckt, wie man so einen Glauben denn praktisch auch bekommt. An die erste Stelle kommt keiner vorbei, Römer Kapitel 10, Vers 17. Ich denke, der Text ist sehr bekannt. Da werde ich mich jetzt auch nicht lang aufhalten, weil wir jetzt dann schon am Ende sind. Römer Kapitel 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Also ohne das Wort Jesu geht es nicht. Ohne Jesu Wort ist es unmöglich mit dem Glauben. Dann haben wir aber, dem Herrn sei es gedankt, das kommt jetzt in dieser Stelle nicht so gut rüber, aber Jesus warnt uns nur von dem, wenn du das Wort Jesu nur hörst. Wir gucken mal, Lukas Kapitel 8, ich gehe da auch schnell vorbei, ihr kennt die Geschichte ein- und auswendig. Lukas 8, Vers 12. Das Gleichnis vom Seemann. Da sagt Jesus, die aber an dem Weg sind, das sind die, welche hören. Aber dann kommt der Teufel und nimmt einfach ihnen das Wort von ihren Herzen weg, damit sie was nicht machen? Damit sie nicht glauben. Also mit anderen Worten, das Wort Jesu muss gehört werden, keine Frage, aber es muss auch hier drin bleiben. Jetzt kommt eine Sache, 1. Korinther Kapitel 2. Vers 4 und 5. Da sagt Paulus, meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Warum? Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Aber jetzt die Frage, hast du Gottes Wort? Ich hoffe, ich tritt niemand auf die Füße. Hast du Gottes Wort schon mal als Kraft erlebt? Achtung, ich frage nicht, ob du es als für wahr empfindest. Hast du Gottes Wort schon mal als Kraft erlebt? Denn nur dann stehst du auf Gottes Geist und seine Kraft. Das beste Beispiel, der kleine David. Ja, wir kennen alle die Geschichte. Der kommt auf die Idee, gegen Goliath kämpfen zu können. Und der Saul macht das einzigst Richtige, lässt ihn sofort kommen und sagen, du bist doch ein Kind. Du schaffst ja nicht mal meine Waffenrüstung zu schleppen. Nicht mal das schaffst du. Aber die Begründung, die jetzt der kleine David bringt, was gibt ihn als Antwort? Weil meine Kindersabbatschule so schön war. Weil ich jeden Tag Andacht gemacht habe und preis den Herrn für das, keine Frage. Aber das nennt er nicht als Grund. Er sagt auch nicht, ich bin so erzogen worden, es wäre auch schön. Er sagt, mein König, ich habe vor meinem Vater eine Aufgabe bekommen. Ich soll seine Schafe hüten. Aber weißt du was, mein König, was da oft passiert ist? Da kamen Bären, Löwen, die dreimal so groß sind wie ich. Aber der liebe Gott hat sie mir einfach in meine Hand gegeben. Ich bin viel schwächer wie die, aber noch nie habe ich gegen die verloren. Und damit werde ich auch gegen den nicht verlieren. Merkt ihr, was der macht, der David? Der nimmt seine Erfahrung, was er von Gott erlebt hat, und wendet sie jetzt auf die nächstgrößere Prüfung an. Versteht ihr, was ich meine? Ganz wichtig, Geschwister, es ist kein Witz, wenn es jemand hier gibt, der wirklich mit Gott noch keine Erfahrung gemacht hat. Und es kann sein, wir brauchen uns nicht immer besser machen wie andere. Vielleicht bist du einfach in den richtigen Glauben erzogen worden. Halleluja für das, keine Frage. Aber dann bitt Gott, dass er die Erfahrungen mit dir gibt. Denn das sind Dinge, die dir auch weiterhelfen, die deinen Glauben vergrößern. Ja, weil wenn du nie erlebt hast, dass Gott dich wirklich sieht, dein Leid kennt, ja, glaubst du ernsthaft, dass du gegen Satan am Schluss eine Chance hast, nur weil Mami und Papi dir von dem Feind mal erzählt haben? Das ist unmöglich, Geschwister. Jetzt kommt noch ein Punkt, den könnt ihr verwerfen, den er ist jetzt fremd der Adventgemeinde. Ich weiß nicht, prüft es zu Hause nach, wenn er falsch ist, dann verwerft ihn. Ich warne euch jetzt schon vor, das ist ein Text, den man nicht mit Glaubensmehrung in Verbindung bringt. Ich persönlich denke es anders, aber deswegen sage ich es gleich dazu. Prüft es jetzt bitte selber nach. Lukas Kapitel 17. Wir kennen die Geschichte, die Jünger kommen zu Jesus und sagen, du, jetzt Hand aufs Herz, Jesus, du mir mit deiner Vergeberei, oder? Wie oft soll ich meinen Bruder vergeben? Und da geht jemand mit gutem Beispiel voran und nennt die Zahl. Jetzt stell dir mal vor, jemand langt in deinen Geldbeutel rein und nimmt ihn und ist deine Schwester. Und am gleichen Tag macht er es das zweite Mal. Aber als Jesus ihm sagt, 70 mal 7, dann kommt jetzt die Antwort von den Jüngern. Wo ich mir denke, hopp mal, das hat doch jetzt mit Glauben gar nichts zu tun. Wir reden von Vergebungsbereitschaft. Aber jetzt schauen wir, was dieser Jünger sagt. Lukas 17, Vers 4, damit wir den Zusammenhang haben. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, mehre uns den Glauben. Kann es sein, dass die Vergebungsbereitschaft, die Beziehung zwischen dir und deinem Bruder in der Gemeinde oder Schwester auch was mit deinem Glauben zu tun hat zu Jesus? Kann es sein, wenn ich Bruder X, Schwester Y beim vierten Mal sage, nein, jetzt ist Ende? Ich habe es dem Gemeindeleiter gesagt, ich habe es dem Prediger gesagt, jedes Mal hast du an mir gesündigt, jedes Mal redest du hinter meinem Rücken schlecht, jetzt ist Ende. Dass dann wirklich dein Glaube nicht mehr weiter wächst zu Jesus? Ich lasse es jetzt hier stehen, wie gesagt, ihr werdet da kaum Berichte dazu finden. Wenn es falsch ist, dann verwerft es. Letzter Text, Hebräer Kapitel 12. Hebräer Kapitel 12, Vers 1. Und da will ich eine kleine Geschichte erzählen, damit es das deutlich ist, weil ich habe den Text auch nicht so ganz verstanden. Hebräer Kapitel 12, Vers 1. Da sagt Paulus, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Welche Zeuge meinen der Paulus hier? Die ganzen Männer des Glaubens aus dem vorigen Kapitel 11. Aber ich habe mich immer gefragt, ja Moment mal, für was brauche ich die denn, wenn ich den Vers 2 habe? Da heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Ich habe mich immer gefragt, wenn ich auf Jesus schauen soll, für was brauche ich dann die Zeugen in dem Kapitel 11? Wenn der Vers 2 heißen würde, lasst uns auf sie hinschauen, dann hätte ich den Vers 1 verstanden. Bis folgende Geschichte in meinem Leben trat. Es war Juli 2020. Corona war gerade gelockert worden. Man konnte wieder in Hotels gehen. Und da bin ich mit meiner Familie ins Allgäu. Vielleicht kennt jemand das Hotel Kaufmann, heißt es. Wunderschönes Hotel. Weil mein Junge will immer in einen Pool gehen. Und dann sind wir in den Pool reingesprungen. Und da war, er war damals 5 Jahre alt, da war so ein, ja, ihr kennt es, so 1 Meter Hocker, wo man dann ins Wasser springt. Geschwister, ich bin auf diesen Hocker drauf und immer ins Wasser. Glaubt ihr, mein Junge hat es nachgemacht, ja oder nein? Habe ich auch gedacht. Ich habe mit Engelszungen reden können, da passiert nichts. Schatz, es ist nur so hoch. Bitte, sollen wir Mama holen? Sollen Mamas Aufbau machen? Ich habe machen können, was ich wollte. Der Typ hat es nicht gemacht. Ich habe eins vergessen, ich hätte es vielleicht mit Süßigkeiten probieren sollen, ob er es dann gemacht hat. Das muss ich jetzt leider hier sagen, das habe ich nicht probiert. Ich habe es nur mit Engelszungen versucht zu reden. Doch jetzt kommt was, was mir eine Ohrfeige sonst noch was gegeben hat. Da kommt eine halbe Stunde später, er hat immer zugeschaut, wie der Papa von da springt. Ich wollte ihm zeigen, umso öfter ich springe, dass er es irgendwann auch macht. Jetzt kommt eine halbe Stunde 3 Kinder, die in seinem Alter waren. Steigen dann auf, ohne Engelszungen. Die haben auch mit ihm gar nicht geredet. Die haben es auch gar nicht gut gemeint mit ihm. Die wollten nur untereinander Spaß haben. Sind die da dann auf und wieder rein und gelacht. Und wieder auf, wieder rein, gelacht. Wisst ihr, wie lange es gedauert hat, bis mein Junge dann da stieg und reingesprungen ist? 3 Minuten. Und ich habe mich danach gefragt, Herr, das verstehe ich nicht. Ich soll von Kindern lernen, wir sollen wie die Kinder werden, heißt es. Aber das begreife ich nicht. Ich bin doch viel mehr wert wie diese Kinder. Warum ist der nicht gesprungen, als ich es ihm vorgemacht habe? Und dann kam so ein, kennt ihr das, wenn du plötzlich so einen Geistesblitz kriegst? Hebräer 12, Vers 1. Wenn Menschen, wo du nicht leugnen kannst. Bei Jesus kannst du es auch nicht leugnen, dass er genauso ist. Aber wir haben alle so manchmal, wenn Satan uns angreift, so den Gedanken, na, es ist Jesus.
der ist eh viel besser wie du. Stimmt's? Hat jeder schon mal gedacht. Brauchen wir gar nicht lügen. Aber wenn ein Abraham, ein Mose und, oh, ich möchte den Namen gar nicht aussprechen, da tut mir mein Herzen weh, dass der da auch da drinnen steht, Kapitel 11, wo man vielleicht jetzt nicht gleich denkt, einen Simson, der steht da drin. Gibt es schon mal jemanden, der die Geschichte von Simson gelesen hat und gesagt hat, Herr, das hätte ich anders gemacht? Also ich bin leider so ein Mensch, als Kind habe ich mir einmal getraut zu sagen, natürlich im Geheimen, wo es niemand gehört hat, Herr, wenn ich Simson wäre, das hätte ich nicht gemacht. Natürlich ist es falsch, ich hätte natürlich viel mehr gemacht, aber ihr kennt es, oder? Ihr lest eine Geschichte und denkt, nein, das hätte ich nicht gemacht. Aber wenn du diese Männer siehst, die genauso wie du und ich sind, um die gefallen sind, aber dann auferstanden sind mit einem größeren Glauben, dann sagt Jesus, wenn du dich mit diesen beschäftigt hast, dann schau auf mich. Auf mich, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Gut, ich hoffe, ich habe hier niemanden Angst gemacht. Ja? Nur diese Zeit, in der wir entgegengehen, ich weiß nicht, wann sie kommen. Wir reden immer gleich, das passiert gleich. Und mag sein, weiß ich nicht. Aber wenn sie kommt, dann ist mein Wunsch, dass du und ich vorbereitet sind. Einen Glauben, eine Liebe zu Jesus haben, der, was schreibt Schwester Weid? Der Müdigkeit, keine Ahnung, warum sie das Wort als erstes nimmt, keine Ahnung. Verzögerung, aber auch Hunger erträgt und Gott wird antworten, er wird dich nicht hängen lassen. Hat er nie, wird er nie. Ich wünsche euch und mir, dass wir so einen Glauben haben. Und wer ihn nicht hat, der braucht sich nicht schämen, sondern der darf seine Eigengerechtigkeit, seine Werke, seine Selbstgerechtigkeit bei Jesus abgeben und dafür den Glauben kaufen. Dafür bedarf es aber eines Eingeständnisses. Amen. Lieber Vater im Himmel, Herr, wir danken dir, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Du hast keine einzige Geschichte aufschreiben lassen, um uns zu beschimpfen, um uns ja, in die Ecke zu treiben, sondern du hast alles aufschreiben lassen, damit wir selber uns fragen können, wo stehe ich? Und dann stehst du mit deinen Armen und sagst, komm zu mir, denn ich habe für alles Vorsorge getroffen. Vater, wir danken dir, dass deine Vorsorge, Jesus Christus, unser Herr und Heiland, die ganze Vorsorge bereits getan hat, am Kreuz für uns gestorben ist und er uns gerne geben möchte. Vater, was bist du für ein großer Gott im Himmel, der das Beste, was er hatte, gegeben hat, seinen Sohn. Vater, bitte helfe uns, schenke uns du diesen Glauben, der vor Satans Verführungen bestehen lässt. Das bitte ich dich von ganzem Herzen. Ich bitte dich für diese Gemeinde, dass du bei ihr bist, dass du sie trägst, dass du sie führst, dass du ihnen deinen Geist geben mögest. Sei du mit der Gemeindeleitung hier, mit der Jugendleitung, mit jedem, der hier ein Amt hat, hab Dank dafür von ganzem Herzen. Sei du aber auch mit jedem, der hierher kommt, der Teil dieser Gemeinde ist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt noch Gnadenzeit haben. Es ist eine frohe Zeit, eine Zeit des Evangeliums, wo wir dieses Evangelium annehmen dürfen und lebendige Zeugen sein dürfen. Hab Lob und Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen.